Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Erstmal Entschuldigung für die lange Abwesenheit. Kamen verschiedene Faktoren hinzu, aber wir sind wieder da. Wir hatten nicht vor, heimlich zu verschwinden. Ist jetzt einfach so passiert.
Ab jetzt versuchen wir es auch wieder in den 2 Wochen Rhythmus zu kommen.
Ja, das sollte auch eigentlich klappt das auch normalerweise, aber jetzt gerade war es ein bisschen viel los. Heute sprechen wir über einen Film, der mir sehr am Herzen liegt und in quasi unserer 2. Ausgabe von Kerstin lernt die Muppets kennen.
Genau, den ich das allererste Mal gesehen habe, überhaupt.
Über den allerersten Muppets-Film The Muppet Movie von 1979. Möchtest du dazu noch irgendwas Bestimmtes sagen oder wie war es denn für dich?
Ich habe viele Muppets kennengelernt.
Aber du, irgendjemanden, den du vorher nicht kanntest?
Soll ich ganz kurz die Geschichte erzählen oder wolltest du
das machen? Ich kann auch die Geschichte erzählen, weil ich würde das wirklich kurz halten.
Ja.
Im Muppet Movie, da geht es darum, dass, also es beginnt tatsächlich damit, dass die Muppets eine Kinosaal besuchen, indem sie den Film, den wir sehen, selber gucken. Quasi die Premiere nur mit der Crew. Und in dem Film geht es darum, wie die Muppets nach Hollywood gekommen sind. Und es beginnt damit, dass ein Hollywood-Agent Kermit im Sumpf aussucht und ihn sagt, so Typen wie dich brauchen wir hier in Hollywood, komm doch nach Hollywood. Und er dann sich auf den Weg macht. Auf diesem Weg sammelt er unterwegs alle möglichen anderen Muppets ein, die wir kennen. Fozzie, Gonzo, Miss Piggy.
Ich kann es dir der Reihe nach sagen.
Ich glaube nicht, dass wir es so detailliert...
Oh, jetzt habe ich schon eine Liste gemacht. Nein, schon in Ordnung. Mach ruhig weiter.
Und sie zum Schluss vorhaben... mit einem Agenten in Hollywood zu sprechen, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Das Einzige, was ihnen im Weg steht, ist, dass ein Fastfood-Kettenbesitzer...
Froschschenkel, das muss man dazu sagen.
Ja, das
sagen.
Hätte ich ja jetzt noch gesagt. Jetzt
gesagt okay.
Der sich auf Fastfood-Froschschenkel spezialisiert hat.
Na gerne klar.
Kermit entweder als Werbefigur oder als sein Hauptgericht gerne hätte. Kermit beides nicht möchte und der deswegen quasi den... Leuten den ganzen Film über hinterherjagt.
Ja, er geht auch so weit, also er will den erst als Schauspieler haben, aber nachher sagt er, naja, ansonsten bringe ich dich halt um und stopfe dich aus und benutze dich dann trotzdem als Schauspieler. Wo ich dachte, okay, das hat eine grausame Wendung genommen.
Ja, man muss sonst sagen, es passiert eigentlich sonst nicht viel in dem Film, aber das ist ja doch schon einiges. Also das Einzige, was wir haben, ist hier im Prinzip Muppet-mäßig, wir haben ein Roadmovie mit den verschiedenen Stops, wo wir entweder immer einen neuen Muppet kennenlernen und auch eigentlich immer hunderte Gaststars, aber alle Stars aus den 70ern. Das ist jetzt für unser Thema hier nicht so interessant. Viele in unserem Alter oder auch ältere werden sich über Leute wie Steve Martin oder ähnliches freuen.
Mel Brooks,
Orson Welles. Aber für die Kinder ist das ja wurstegal.
Du hast auch schon gesagt, du hast ihn ja früher geguckt und aber gut, du hast ihn in den 90ern vermutlich geguckt, aber dir war das wahrscheinlich auch schon ganz egal, wer da...
Ja, ich hab mir nämlich gestern gedacht, als wenn du deinen ganzen Leute, wenn dann Richard Pryor kommt und du denkst, boah, spielt das noch eine Rolle für Kinder? Und dann habe ich gedacht, ich habe den als Kind gesehen und ich wusste ja auch nicht, wer Richard Pryor sind. Mel Brooks kannte ich vielleicht von den ganzen, die lustige Geschichte der Welt und so, aber ich wusste ja auch nicht, wer Orson Welles ist. Und das ist ja auch egal. Das ist dann sowas, wo sich Eltern drüber freuen, jetzt vielleicht Filmfreunde.
Aber der auch Film wenn, ist, sogar wenn du jetzt Mel Brooks aus den lustigen Geschichten kanntest, dann hast du dir ja nicht gedacht, oh, Mel Brooks.
Da hat man sich, oh, der lustige Mann, ah, Steve Martin kannte ich als Kind.
Aber sogar das ist ja Kindern meistens egal.
Genau, der so, spielt also, ja trotzdem einen lustigen Kellner.
Genau.
Ob man jetzt Steve Martin kennt, den wiederzuerkennen, ist dann höchstens kleiner Bonus, aber es ist irrelevant.
Ja.
Deswegen hatte ich kurz gedacht, ist der vielleicht aus der Zeit gefallen? Aber ich muss sagen, finde ich nicht. Also klar, die Gaststars kennt man, also kennen Kinder heute nicht mehr, aber es ist auch eigentlich egal.
Ich möchte noch kurz der Handlung hinzufügen, dass ich schon auch noch wichtig finde, dass Miss Piggy und Kermit zusammenkommen. Also das ist da eine romantische...
Genau, stimmt.
Genau, das finde ich schon noch einen wichtigen Handlungszweig.
Da hätte ich schon auch noch en Detail dann drüber gesprochen, aber ja. Ich wollte nur sagen, eigentlich ist der handlungsmäßig, können wir den fast vernachlässigen. Es ist einfach eine Ansammlung von witzigen Muppet-Sketchen.
Genau, und so Kennenlernen der Muppets.
Genau.
Auch da, also ich finde das, ist das eine gute Einführung
in die Welt der Muppets.
Genau, ich finde das fast sogar wichtiger als die Sketche an sich. Die Sketche sind gut, aber jetzt auch nicht überragend. Also
nee,
die sind in den Folgen besser als in dem Film,
finde ich. Ich hatte den Film, muss ich ehrlicherweise zugeben, auch deutlich witziger in Erinnerung. Aber er ist ja eigentlich tatsächlich hauptsächlich sehr, sehr gefühlig, das so zu sagen.
Ja.
Also er legt ja schon mehr Wert darauf, so ein schönes, warmherziges Gefühl zu zeigen, als wirklich ein Kalauer nach dem nächsten.
Mhm. Deswegen, er unterscheidet sich da auch so. Also wir haben ja jetzt angefangen, ich glaube, die erste Staffel der Muppets ein bisschen zu gucken.
Der Muppet Show auch aus
der den Muppet 70ern, Show, genau. Und davon unterscheidet er sich schon, finde ich.
Ja, die Muppet Show ist ja wirklich im Prinzip sowas wie Saturday Night Live, aber halt mit Muppets.
Ja, also wirklich, also da löllert man sich ja bis heute, auch wenn das aus den 70ern ist. Also wirklich, man muss einfach lachen. Das ist wirklich so witzig, die Muppet Show.
Ist wirklich sehr gut, muss man sagen.
Und auch eher für Erwachsene, ehrlicherweise.
Ich fand die als Kind auch
weil es sind immer, natürlich sind immer noch sich lustig bewegende Puppen. Ich glaube auch der Film. Viel
Physical Comedy halt.
Ja, genau. Und der Film funktioniert, glaube ich, da auch noch besser für Kinder vom Witz her als für Erwachsene.
Ja.
Sind
halt absurde Situationen.
Genau.
Eine riesige Torte wird auf dem Auto geworfen.
Ja,
ja gut, genau. Ehrlich gesagt finde ich es auch immer noch. Also das ist schon.
aber Kermit hängt an einem Ventilator unter der Decke und da macht jemand den Ventilator schneller.
Ja, wo das man reicht denkt, ja schon. Er schaltet ihn aus, aber nein, er dreht den Turbo an.
Ja, das reicht ja schon für einen optischen Gag. Also das ist halt schon ganz gut.
Aber wie gesagt, es war ja dein allererstes Mal mit dem Muppet Movie. Ich habe den als Kind schon gesehen, ich habe den auch als Erwachsener schon nochmal wieder gesehen. Wie fandst du ihn denn? Das wäre tatsächlich mein erstes Interesse. Hat er dir gefallen?
Also.
Du darfst ehrlich sein.
Es ist nicht die pure Begeisterung meinerseits. Ich möchte kurz begründen, warum. Ich halte das immer noch für einen guten Kinderfilm, den man jederzeit gucken kann. Ich werde später ein paar Sachen kritisieren, die ich schwierig finde. Die sind aber nicht so krass, dass man sagen kann, oh, der ist aus den 70ern, den kannst du heute gar nicht mehr gucken. Also, weil es hätten ja wirklich furchtbare Sachen da drin vorkommen können. Ich meine, es sind die 70er. Aber ich finde den halt auch nicht so wahnsinnig witzig. Und wie gesagt, wir gucken gerade die Staffel. Und ich habe mich einfach vielleicht auch darauf eingestellt, jetzt einen wahnsinnig witzigen Film zu gucken. Weil die Muppets als Sketchshow einfach so lustig sind. Die sind unfassbar lustig, weil die sind auch so durchchoreografiert lustig. Also die einzelnen Sketche sind so ganz ein bisschen aufeinander abgestimmt und das fühlt sich an wie ein gutes Album. Weißt du, wenn so ein Track in den nächsten übergeht und man hatte jetzt gerade ein Liebeslied und dann kommt als nächstes das. Und das macht der Film halt nicht. Ich finde, also Roadmovies sind ja häufig so, genau so aufzählend, fast schon episodisch, wie so, also dass es so hintereinander kommen, die Sachen. Ja. Und für einen Roadmovie finde ich den vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, er funktioniert auch bis heute noch, weil auch einfach das immer lustig ist, wenn sich die Puppen so bewegen und keine Ahnung, und die Mayhems immer noch, wenn das Tier dann da abgeht und sowas. Das funktioniert, aber naja, also ich fand den Weihnachtsfilm besser und ich finde die Sketchshow tausendmal besser, wenn ich ehrlich bin.
Man muss jetzt wirklich sagen, Muppets, die Weihnachtsgeschichte, ist der stimmigere, insgesamt bessere Film, gar keine Frage. Aber ich muss sagen, und ich mag den Muppets Weihnachtsfilm, glaube ich, auch immer noch von allen Muppet-Filmen am liebsten, wirklich. Aber ich habe echt, dieser Film hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich finde den so, das ist so ein schön dahinplätschernder Film. Wie gesagt, ich mag ja auch Road-Movies. Ich finde, der ist eigentlich ein guter erster Road-Movie, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil es passiert auch so wenig, aber dann lernt man die auch so nach und nach alle kennen und der macht mir einfach gute Laune insgesamt.
Ich finde,
deswegen mag ich den gern.
Der funktioniert bestimmt auch als erster Muppet-Film ganz gut, weil man halt die Muppet kennenlernt. Weil als wir zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte gesehen haben und dann stehe ich da und ich habe keine Ahnung, wer Gonzo ist. Wer ist denn Gonzo überhaupt?
Weißt du sie jetzt besser?
Ein bisschen besser schon zumindest.
Ja, aber auch nein.
Ja, genau. Aber das ist ja aber auch okay. Ach so, das war ein Gag, den er immer bringt, oder was?
Nein, das ist einfach.
Ach so, okay.
Gonzo ist ja so ein bisschen, da machen die sich auch in dem Film drüber lustig. Was sollst du eigentlich sein, Truthahn?
Ja, aber ich fand's total schön zum Beispiel auch, also mal Miss Piggy und Kermit die Anfangszeit zu sehen. Weil ich kenne, guck mal, ich kenne die Muppets Show nicht, ne? Ich kenne aber die Sesamstraße ein bisschen und da kommen Miss Piggy und Kermit drin vor. Da kommen aber häufig dann so Sketche vor, wo es auch um deren Beziehung geht und sie ist immer so und, weiß ich nicht, immer dieses Kopf wegwerfen, so, ha, ha, dieses Diva-hafte, das wird da ja komplett auf die Spitze getrieben, einfach aus den Sesamstraßenfolgen, die ich kenne. Und er ist dann immer so, wackelt auch mit dem Kopf, alles wackelt sehr viel. So, und dann gab es aber auch immer diese Zeit, in den 2000ern war das, glaube ich, da haben die sich getrennt. Und es war tatsächlich witzig, weil das Fernsehen, also das echte Fernsehen, hat das ein bisschen so aufgenommen, als wenn das eine Celebrity-News wäre.
Ich bin da bis heute echt böse drüber, ne?
Dass das passiert ist?
Ja, das ist ja, ich weiß nicht, wir haben uns, glaube ich, tatsächlich mal vor gar nicht langer Zeit darüber unterhalten, was so unsere lieblingsfiktionalen Couples sind.
Ja.
Und bei mir ist es eigentlich echt immer Kermit und Miss Piggy gewesen, weil ich die Dynamik von denen so mag. Aber die sind ja jetzt offiziell nicht mehr zusammen. Und es fuchst mich, ehrlich gesagt, bis heute. Ich finde das nicht cool von den Muppet-Machern.
Also ich hoffe auch, dass Linda und Bob Belcher nicht, dass da nichts passiert von Bob's Burger bei meinem Lieblingscouple. Naja, aber davon ab, das war, also obwohl ich damals die nur ein bisschen von der Sesamstraße kannte, war das einfach eine lustige Sache. Alle Interviews waren hilarious und ich kannte die ja kaum. Aber das war so gut, wenn bei TAF was über die kam oder bei RTL oder im Frühstücksfernsehen, die haben das ja alle dankend aufgenommen. Das war wahrscheinlich irgendwie eine Sommerloch-Aktion am besten am Ende noch. Und
mit der Trennung von denen, ja, das war ja zu, es gab ja irgendwann mal, auch schon wieder fast 10 Jahre her. War das eine
Promo-Sache?
Es gab ja die neue Serie, die dann auch nur eine Staffel hielt.
Ja. Aber das war so gut gemacht. Jedes Interview war echt Comedy Gold einfach davon. Und es hat so Bock gemacht, das anzugucken, weil man ja auch wusste, da ist jetzt nicht wirklich ein Pärchen, was sich getrennt hat. Das tut halt gar nicht weh.
Für dich?
Ja, für mich halt, ja. Ja, und seitdem bin ich so ein bisschen interessierter an Miss Piggy und Kermit, weil ich das damals so, das war so meine Hochzeit von, ich komme nachmittags aus der Schule und mache erstmal den Fernseher an und der läuft durch. Ja. Doch, das müsste da gewesen sein. Also nee,
wirklich nicht. Da musst du tief im Studium gewesen sein.
Ja gut, das ist auch meine Hochzeit, wo ich nachmittags nach Hause komme und den Fernseher anmache. Aber das hat mir gut gefallen und jetzt habe ich endlich mal mitbekommen, wie dieses ungleiche Pärchen denn zusammengekommen ist. Was hat dir denn immer so gut daran gefallen an den beiden? Wenn du schon sagst, das ist einer, du mochtest die, das Miteinander der beiden, oder?
Weil das, glaube ich, damals einfach sehr unüblich war, dass, also ist ja definitiv so rum, dass Miss Piggy verrückter nach Kermit ist als umgekehrt. Kermit ist ja der eher mehr der Introvertierte, ein bisschen sozialphobischere als Miss Piggy. Du hast ja gesagt, die ist so sehr, die war auch dieses, Und ja. Sie ist auch auf jeden Fall die viel mehr die Nähe sucht, aber es steht trotzdem gar nicht in Frage, dass die sich gegenseitig lieben.
Ja.
Aber ich glaube, weil Miss Piggy einfach als Frau in dem Fall der aktivere Part ist als Kermit. Und das sah man zumindest damals gar nicht so häufig.
Das stimmt.
Zumindest nicht, wenn das wirklich klar war, dass es eine funktionale Beziehung ist.
Das stimmt. Ja, das gefällt mir auch. Das hat mir jetzt auch im Film, war das, also jetzt, ich habe sie ja noch mal ein bisschen besser kennengelernt und es ist natürlich auch noch so ein paar andere Sachen. Sie ist ja viel größer und schwerer als er. Also er ist ja eher klein und zierlich dagegen. Das ist auch eine Sache, das ist ja auch eine Sache, die man nicht häufig sieht bei Pärchen, bei heterosexuellen Pärchen mit Mann und Frau. Und was auch so ist, ist, sie ist auch viel, also körperlich stärker und auch robuster Menschen gegenüber. Also in dem Film sehen wir das ja zum Beispiel in der Szene, wo sie dann ihn auch verteidigt.
Ja, wo Mel Brooks als verrückter Forscher das Gehirn von Kermit weichkochen will und Miss Piggy alle Handlanger und Mel Brooks verprügelt und den rettet.
Das ist übrigens die Szene, die finde ich am besten funktioniert in dem Film, weil Mel Brooks am besten mit den Puppen zusammen agieren kann,
ja, das finde stimmt. ich.
Weil der wirklich, der haucht den, also es das ist super schwer. Das sieht man auch an der Show, die wir gesehen haben. Es ist ein krasser Unterschied, wer da gerade der Gaststar ist. Weil manche Gaststars spielen nur so neben denen und sagen auch ihren Text. Und manche schaffen es einfach, durch sich selbst den Puppen noch mal mehr Leben einzuhauchen. Wie hieß denn die aus West Side Story? Ich hab's vergessen, die eine der ersten Folgen da auch gemacht hat, die ja auch einen Emmy dafür bekommen hat.
Ja, boah.
Ja, reichen wir vielleicht gleich nach. Eine puerto-ricanische Schauspielerin, die war so gut. Die Puppen sind so richtig lebendig geworden.
Aber ich finde ehrlich gesagt, Steve Martin, der ist ja in der Kellner-Szene, wo
ja, halt gut, ja.
Kermit und Piggy auch ihr erstes Date haben. Er spielt so einen arroganten Kellner. Und ich finde, der macht das auch fantastisch.
Der macht das auch super.
Ich finde, was der Unterschied ist, ob sich jemand anmerken lässt, ob er damit Puppen spielt oder ob er die wie halt Mitschauspieler behandelt.
Genau.
Und ich glaube, also du hast schon recht, Mel Brooks macht das super, aber ich finde, Steve Martin macht das auch fantastisch. Und in der Schlussszene auch Orson Welles. Also der muss ja nicht viel machen, hauptsächlich ein bisschen
Mimik. Deswegen ist es auch nicht so spannend bei dem.
Aber trotzdem, man hat das Gefühl, dass ihm da nicht gerade irgendwie einfach Puppen gegenüberstehen, sondern dass er wirklich mit sich hadert, ob er diese Typen in seinen Hollywood-Vertrag mit aufnehmen soll.
Man muss vielleicht auch sagen, vielleicht sind es auch die besten drei Schauspieler in dem Film. Es sind ja auch die bis heute bekanntesten Schauspieler. Ach, das kann man Richard jetzt auch Pryor unterstellen. Richard Pryor
ist schon auch, glaube ich, immer noch genau. sehr bekannt. Aber,
aber
er redet mehr zu Gonzo hinab.
Ja, und Mel Brooks und Steve Martin sind ja auch einfach Comedy-Schauspieler. Ich glaube, das ist nämlich auch noch... Ich kenne den gar nicht. Welcher von denen war das denn? Ach, das ist der Froschschenkel-Typ?
Nein, das ist der Ballonverkäufer.
Der Ballonverkäufer.
Einer der ersten schwarzen Stand-Up-Comedians in den USA.
Nee, die waren nicht so gut. Ja, und Mel Brooks ist in der Szene halt ganz fantastisch. Das wollte ich noch erzählen. Und auch einer meiner lieblingsoptischen Gags in der Szene ist auf jeden Fall, dass Miss Piggy dann irgendwann so Crazy Eyes kriegt. Also, dass ihre Augen wirklich viel größer sind auf der Puppe, als sie die normalerweise auf der Puppe hat.
Die Lider sind komplett offen. Und normalerweise hat die halt geschlossen.
Ach so, okay. Aber es sieht so witzig aus, weil sie so riesige blaue Augen hat und dann so, so ganz verrückt den Kopf wackelt und diese riesigen blauen Augen und man hat selber ein bisschen Schiss.
Also, diese Situation gibt's durchaus schon noch öfter von Miss Piggy. Da kannst du dich noch auf einiges freuen. Ich glaube, insbesondere in Die Muppets erobern Manhattan, da geht Kermit nämlich auch verloren.
Oh, ja, das wäre, also an dem Film fand ich das mit am stärksten, obwohl das gar nicht so der Hauptteil war. Und das hat mir so am besten gefallen, dass ich das Pärchen jetzt ein bisschen besser kennengelernt habe und wie die sich kennengelernt haben und was da los war. Sollen wir das verraten? Nee, ne? Das können die Leute selber gucken, wie die so zusammengekommen sind.
Ja, das ist
sag mal so, Initiative Miss Piggy.
Weder besonders aufregend, man muss es jetzt nicht erzählen. Ich glaube, das ist einfach nur langweiliges Nacherzählen. Es ist spannender, sich das selber anzugucken. Ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, einfach der Highlightpunkt, die Muppets so einzeln zu sehen, die einzelnen Momente. Und es ist so, ich weiß nicht, wie ich die Muppets das erste Mal kennengelernt habe. Das könnte ich wirklich nicht mehr sagen. Ich habe die einfach immer mal wieder, wahrscheinlich in den Muppet Babies sogar, in dieser Zeichentrickserie, die irgendwann in den 90ern lief. Und dann einfach sich zu freuen, wenn jeder Einzelne kommt. Ich war als Kind natürlich großer Gonzo-Fan und Scooter fand ich auch super. Aber
Scooter?
Ich weiß nicht warum, aber in den Muppet Babies hatte der eine größere Rolle. Da hatte er auch noch eine Schwester, Skeeter.
Okay, also nur kurz zur Erklärung. Gonzo ist der mit der Auberginennase, möchte ich sagen. Sie hat so eine lange, gebogene Nase nach vorne und blaues Fell. Komm, du guckst mich hier gerade so an, als wenn ich irgendwas Böses tue. Also Kermit und Miss Piggy etabliert.
Du versuchst Gonzo zu beschreiben und ich glaube, es ist einfach Quatsch. Ich glaube, Gonzo muss man erlebt haben und gesehen haben, um ihn zu verstehen.
Aber nur, dass man es einordnen kann. Und Scooter war der sozusagen der Manager der Band, aber er sieht eher aus wie ein 12-jähriger Junge.
Mit so einer Brille, ja.
Sehr langweilig auch. Eine langweilige Synchronstimme. Vielleicht ist
das der erste Muppet, der vielleicht wie ein kleiner Junge mit Brille ist, der ich ja damals war.
Also du hast dich identifiziert mit Scooter.
Ja, und dann man freut sich dann halt einfach, wenn die Leute kommen. Man guckt das und dann, Fozzy. Und so, Rolf. Und das ist ja jetzt heute nicht anders, wenn ich den gesehen habe, über jeden, der dann neu kommt, freue ich mich. Bin dann jetzt heute eher traurig über die nicht dabei sind oder noch nicht dabei sind. Rizzo die Ratte, den gab's, glaube ich, damals einfach noch gar nicht.
Das war auch meine erste Frage, als ich, weil ich habe ja die Weihnachtsdings gesehen und da habe ich Gonzo gesehen, als er kam und dachte, kommt jetzt die Ratte, weil ich mich so über den gefreut habe.
Oder Pepe, ich glaube, es ist ein Schrimp. Ich weiß nicht, Den mag ich auch gerne. Den gibt's, glaube ich, auch erst insgesamt später. Aber die Band ist schon komplett da. Da dachte ich irgendwie, die gibt's noch gar nicht. Die Electric Mayhem, alles schon dabei.
Und es sind im Kino sind doch auch noch mal, also an der Anfangsszene vom Kino, kommen noch deutlich mehr vor als in dem Film selbst
sozusagen. Genau, der Sam der Adler kommt zum Beispiel im eigentlichen Film nicht vor, Waldorf und Statler auch nicht.
Ja,
aber die sind
Däne auch nicht.
Der schwedische Koch.
Ja, genau, der Däne.
Ich glaube, er ist Schwede.
Smörrebröt.
Aber es sind schon echt dann doch ziemlich viele dabei. Trotz also alle wichtigen, an die man so denkt, die kommen, glaube ich, vor, die werden eingesammelt. Sogar ja Sweetums, ein großer Favorit meinerseits auch. Das große Monster, das man...
Ja, das einfach aussieht, als wenn man einen Flocati-Teppich lange nicht gereinigt hätte und dann über einen Menschen drüber gehangen hätte.
Ja.
Oder?
Boah. Ich finde es eine gute Beschreibung.
Oder so ein bisschen wie Chewbacca, nur ein noch größerer Kopf.
Das ist halt auch wirklich einer der Muppets, das ist halt wirklich ein Mensch in einem Kostüm hauptsächlich. Der Kopf wird sogar, glaube ich, dann nochmal gesteuert irgendwie. Das ist ja keine Maske. Mhm. Also Sweetums ist mehr als menschengroß.
Ja.
Eher wie Bibo. Und in Bibo steckt ja auch ein Mensch drin. Aber es ist trotzdem noch Puppeteers, die das, wie gesagt, Puppenspieler, Entschuldigung, die das auch noch mitsteuern. Bibo hat ja sogar einen kleinen Cameo-Auftritt.
Ja, dann wurde ein Meta-Gag gerissen, der ganz nett ist. Und das muss man auch sagen, das macht der Film natürlich immer ganz gut. Also die Muppets machen immer ganz gute Meta-Gags. Also weil die ja offensichtlich auch an sich schon eine Parodie auf Sachen sind. Ich meine, da hat jemand überlegt, ach komm, wir machen die ganze Scheiße jetzt einfach mal mit Puppen. Das ist ja an sich schon eine Meta-Ebene.
Was ja auch noch tatsächlich ein Plotpunkt in dem Film ist, dass Kermit diesen Hollywood-Agenten trifft und der ihm dann auch, glaube ich, ein Drehbuch gibt für den Muppet-Film, den wir dann jetzt sehen. Hm. Und sie bei der Electric Mayhem dieses Drehbuch vergessen und die Band, die so später in der Wüste findet und retten kann, weil sie das Drehbuch gelesen haben. Und das später auch, also wir sehen ja am Anfang, wie die Muppets quasi die Premiere von dem Film gucken, den wir dann auch sehen. Und das Finale von dem Film ist, wie sie den Film drehen, aber in so nachgemachten Kulissen, wo wir gesehen haben, die Kulisse vom Sumpf, in dem die Anfangsszene spielt, die sehen wir ja. Aber wir haben ja gesehen, am Anfang, die haben das tatsächlich in einem echten Sumpf gedreht, eigentlich. Und das finde ich auch so lustig, dass der Film, den die Muppets dann zum Schluss drehen, der spielt in ganz schlechten Kulissen, aber der eigentliche Film, der ist ja viel aufwendiger.
Ja.
Das ist auch, also es ist super verschachtelt und
und es ist auf der anderen Seite wirklich nur ein Roadmovie.
Ja.
Ja, die Mischung macht's, würde ich sagen. Es funktioniert für mich so halb. Ich bin ganz ehrlich. Also die Metagags waren nett, funktioniert. Ja, aber wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, das ist, also vielleicht tue ich den, also ich glaube, es ist immer noch ein guter Kinderfilm. Die Muppets habe ich nur jetzt schon so viel besser gesehen. Das ist es, glaube ich, einfach. Die müssen sich jetzt mit sich selbst messen. Was ein bisschen unfair ist, weil das, glaube ich, der erste Film ist, richtig?
Ja, und ich sag's dir direkt, aber es ist einer der besten
auch. Ah, ja gut, aber was will man von einem Franchise, was so lange gelaufen ist, erwarten? Das ist ja nicht
glaube, Gold. Vielleicht, was dich stört, ist, dass wenn ein Film so sketchhaftig ist wie die Show, dann ist es der.
Ja.
Der hat ja wirklich, wie gesagt, nicht viel Story. Die anderen haben dann schon immer ein bisschen mehr Story. Vielleicht ist es das, was dir dann jetzt gefehlt hat, um sich abzugrenzen von der Muppet Show. Wahrscheinlich. Und das haben die anderen Filme schon auch wieder ein bisschen mehr dann.
Weil von den ganzen Sketches, die wir gesehen haben, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, ne? Die gehen ja von Situation zu Situation. Man könnte ja sagen, jede Situation ist ein Sketch. Da hat mir nur einer richtig gut gefallen und das fand ich ein bisschen wenig. Also Ausbeute an sich. Das war die Restaurantszene übrigens.
Und du hast eben noch gesagt, du fandest sie mit Mel Brooks
auch. Nee, gut. Ich habe gesagt, Mel Brooks macht das wahnsinnig gut, die Szene. Ich wollte Mel Brooks, also ich will damit sagen, dass. Ach ja, die Szene wirst du auch noch ganz. Aber die ist ja nicht. Die ist wahnsinnig gut, aber die ist jetzt nicht wahnsinnig lustig. Die ist ganz witzig wegen der Augen und so. Aber die, also eine wirklich gute Sketch-Szene war für mich halt nur die eine und das ist ja nicht so viel dann letzten Endes.
Ach, ich weiß nicht, ich finde, du tust dem Film Unrecht. Viele von den Verfolgungsjagd-Szenen alleine,
erstmal gut.
Wo die Band das Auto von denen regenbogenfarben lackiert und sich dann, am Anfang, da sind es ja nur Fozzy und Kermit, die dann, um sich zu verstecken, das Auto vor einem Regenbogen, vor einer Regenbogenplakatwand parken und deswegen die Bösen einfach direkt an denen vorbeifahren. Dabei müssen die das gesehen haben. Die waren 50 Meter hinter denen. Die müssen ja sehen, wie die da angehalten haben. Aber die Logik stellst du in dem Moment nicht in Frage. Und das ist schon trotzdem witzig. Ja. Oder einfach auch schon die Szene, wie sie Gonzo treffen und das, wie schlimm das Auto von Gonzo aussieht.
Ich wollte gerade noch was zur Restaurantszene sagen. Und zwar möchte ich einmal von dir hören, Kermit hat Miss Piggy ein Kompliment gemacht und ich würde dich jetzt ganz gerne fragen, was hältst du von diesem Kompliment? Weil was soll das bedeuten? Ich habe mich nämlich gefragt, was das bedeuten soll. Also, Miss Piggy kommt rein und er sagt, sie sind ja eine richtige Nachtschönheit.
Ich verstehe nicht, was du daran...
Ich hab die ganze Zeit gedacht, sagt er ihr jetzt einfach, dass sie nachts viel schöner ist als tagsüber?
Sie trägt ja ein schönes Abendkleid, ich glaube.
Aber ich dachte die ganze Zeit, es wäre so ein Nag, weißt du, so ein früher Pickup-Move.
Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen.
So ein negatives Kompliment.
Ich glaube, Kermit ist einfach nicht gut in solchen Situationen, deswegen sagt er sowas Seltsames.
Und dann dachte ich, vielleicht hat es auch was Sexuelles. Ich war ein bisschen verwirrt von diesem Kompliment, wirklich. Aber okay. Was ich sehr gerne mochte und was ich immer wieder liebe bei den Muppets, und das werde ich wahrscheinlich bis zum Ende immer wieder lieben, ist übrigens, dass alle mit voller Imbrunst schief singen. Love it.
Ich glaube, es ist auch noch doller bei der deutschen Synchro. Muss man sagen.
Das gefällt mir aber trotzdem.
Es wird tatsächlich viel gesungen in diesem Film, von den Muppets auch. Auch wie schon in dem in eine Weihnachtsgeschichte auch viel schief.
Ja. Das Electric Mayhem Lied ist übrigens tatsächlich ganz cool.
Das ist aber nicht synchronisiert. Ja.
Ich glaube, da wollten die nicht ran, weil das Original
auch ein guter Song ist. Ja, dann kann man das auch lassen.
Ja. Aber das kann ich auch nachvollziehen. Das fand ich auch so, das kann auch dann so stehen bleiben letzten Endes.
Das nimmt einem jetzt auch nichts, man verpasst nichts, wenn man die Songtexte nicht haben. Und Kinder kennen das ja, dass man bei Songs nicht alles versteht. Ja. Tut man ja auch, wenn die auf Deutsch sind, oft nicht.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja. Richtig.
Deswegen. Das ist nicht dramatisch.
Okay. Ja gut. Jetzt, wo wir die Lieder durch haben, kommen wir zur wichtigsten Frage des Films, Gerald. Wie gut würde ein Froschschenkel-Fastfood-Laden laufen?
Ich glaube gar nicht, aber das ist auch ein bisschen der Gag. Das ist ja auf jeden Fall, auch mit den Eimern, die immer auf den Plakaten gezeigt werden, auf jeden Fall eine Anspielung an Kentucky Fried Chicken.
Das sind wirklich so große, so diese, die man im Kino manchmal hat, diese Jumbo-Popcorn-Dinger.
Nee, aber in denen kriegst du ja wirklich auch die Hähnchen-Chainsaw.
Ernsthaft, ich war noch nie bei KFC, keine Ahnung.
Ich glaube, in Deutschland kriegst du auch nicht diese absurd großen Jumbo-Eimer, aber die gibt es. Also die sind keine Erfindung.
Und dann sind es auch wirklich so panierte Froschschenkel. Also es sind im Prinzip Chicken Nuggets, nur Froschschenkel.
Chicken Wings halt eher als Nuggets,
genau,
oder?
Genau. Ja, genau. Und es ist also wirklich die Bilder davon, das sieht wirklich schon absurd aus.
Ja, und dann auch immer mit dem lächelnden Kermit da drüber, teilweise so mit, wo er noch die Beine dran hat, aber die schon so frittiert sind.
Also so grüner Kermit, seitlich so frittierte braune Beine. Und es heißt auch irgendwie Doc Hopper.
So heißt der Typ
Froschschenkel. Ja, wo ich auch dachte so, das ist auch wirklich ein schlechter Name für eine Fastfood.
Oder ein brillanter Name.
Aber Hop, wegen Hopper, oder?
Ja, klar. Ah, wegen Hüpfen.
Ja, würdest du es probieren? Also gut, du bist jetzt zwar Vegetarier.
Ich bin seit 11 Jahren Vegetarier, nein. Aber ich hätte auch vorher, glaube ich, keine Froschschenkel gegessen. Das ist nichts,
was das wollte ich nämlich
je gereizt hätte. Sowas wie Schnecken, das wäre auch nie.
Schon mal die Chance, Schnecken einfach zu probieren, und ich habe es nicht gemacht.
Ich bin einfach sehr doll nicht Franzose.
Weil das, also von der Konsistenz dachte ich schon von vornherein so, nee.
Ich habe auch nie Muscheln gegessen. Das ist mir schon.
Habe ich auch nicht, weil das ist mir zu glitschig alles.
Ja.
Aber Froschschenkel sind, glaube ich, ich glaube, wenn man die dann wirklich so macht wie da,
ich ja
sind
schon das mal,
wahrscheinlich auch nur Hähnchen.
Ich habe ja schon mal einen Heuschrecken gegessen, das war ja eigentlich.
Heuschrecken fand ich auch okay. Muss man halt viel Gewürz dran
viel,
machen. Ne?
Viel auch, ja, aber das ist halt, es ist ungewohnt, durch dieses Chitin durchzubeißen am Anfang, ja. Aber dann da drin schmeckt es wirklich, man sagt es ja immer, es schmeckt dann echt wie Hähnchen halt. Ne? Ja. Wahrscheinlich würde man dasselbe über diese frittierten Froschschenkel sagen.
Ich kann mir das nämlich, also ich glaube auch, dass man Frosch auf jeden Fall Muscheln oder Schnecken vorziehen könnte.
Ja, kann ich mir vorstellen, mhm. Aber.
Wobei, bei Muscheln sind vielleicht schnell weg, wenn man die so weg.
Ich finde den Gedanken eklig, von Muscheln zu essen. Wirklich, da würde ich eher echt Weinbergschnecken, ne? Essen.
Die Muscheln? Echt?
Ja. Ja, du hast recht, klar. Ja. Man soll die ja auch nicht aufbrechen, weil eben. Die dann sterben. Und ja. Dann sind die nicht mehr frisch und werden gammelig.
Genau. Also, ich glaube, Schnecken leben, glaube ich, nicht. Oder
nee,
ich
weiß die werden nicht. Doch gekocht.
Ja.
Werden die gekocht?
Doch, die kommen dann da raus aus dem Panzer dadurch, dass die gekocht werden.
Ja, keine Ahnung.
Ja gut, Frösche sind auf jeden Fall tot, wenn man deren Froschschenkel isst. So viel kann ich euch schon mal sagen.
Aber hier, bestimmt, wenn man so einen Stromschock durchmacht, zucken die dann noch. Das ist doch dieses Experiment, das man... dieses galvanisiert, ja, was man...
Was immer in den amerikanischen Highschool-Filmen
ja, kommt. So hat ja irgendjemand auch diese Muskel, das Muskeln im Prinzip durch Stromreflexe, bla bla.
Ah.
Das hat ja so jemand entdeckt, weil er, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, irgendein Typ hat das halt...
Ach, kam daher nicht auch diese Idee, dass man mit Strom dann Frankenstein...
Ja, ja, ja.
Ja. Okay, ja, ja, ja. Wow, jetzt sind wir von Froschschenkel zu Frankenstein. Nicht schlecht.
Was... ich noch sagen wollte, auf jeden Fall über diesen Film ist, und generell, das kann man echt über die ganzen Muppet-Filmproduktionen zumindest sagen, das sieht man bei der Show nämlich nicht so oft, dass es teilweise super aufwendige Puppenmontagen gibt. Man sieht die Muppets ja in der Regel in der Show selten ganzkörperig. Und hier...
ganzkörperig?
Ja, wie die einfach... man sieht ja vor sie in einer seiner ersten Szenen, wie er auf einer Bühne steht und tanzt.
Mhm.
Das ist super aufwendig zu machen, dass man da die Puppenspieler alle nicht sieht.
Ich habe...
oder Kermit, wie er Fahrrad fährt. Da habe ich genau. Sogar mal ein Making-of gesehen. Du, für diese Quatsch-Szene, wie Kermit einfach Fahrrad fährt und dann vorne Planierraupe fährt. Da, das war so aufwendig zu machen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da ist es auch echt, ist nicht mal ein besonders großer Gag. Aber da haben die, für sowas haben die echt tief in die Trickkiste gegriffen. Und wenn du das weißt, dann ist es super beeindruckend, immer diese ganzen Szenen zu sehen.
Ich habe danach, also du hast mir ja noch während des Films gesagt, dass du mein Making-of davon gesehen hast und das ja dann auch spannend fandst, habe ich so ein bisschen drauf geachtet, auf manche Szenen. Man ist aber schnell wieder raus, weil die Puppen werden so gut gespielt, da vergisst man auch manchmal immer wieder, dass es Puppen sind, ehrlicherweise. Ja. Klar, die sitzen dann sehr häufig auf irgendwas, ne? Aber so prinzipiell vergisst man es ganz, ganz schnell. Und dann ist mir aber bei einer Szene aufgefallen, da sitzt Kermit auf einem Stuhl, aber auf einem Stuhl, der unten, also ein Barhocker. Das heißt, man kann durch die Beine durchsehen. Was ja nicht funktioniert, wenn du da ein Puppenspiel hast. Und das ist in einem großen Raum, wo von oben gefilmt wird. Das heißt, man sieht sehr deutlich durch die Beine von dem Barhocker durch. Und dann ist mir aber aufgefallen, wow, der Barhocker ist ungefähr 5-mal so groß, wie ein Barhocker eigentlich mal sein sollte. Und dann habe ich so eine leichte Reflexion gesehen und dachte, okay, wow, die haben einfach einen 5-mal größeren Barhocker gebaut, da Spiegel an die Seite montiert, damit dann Dude in diesem Barhocker drin sitzen kann, um diese Puppe zu steuern.
Oder hinter dem Barhocker. Ja, ja, ja. Solche Sachen.
Es ist verrückt. Und dann dachte ich in dem Moment so, krass, weil das würde dir gar nicht auffallen. Und es... aber das Beste daran ist, an diesem Gedankengang, es würde dir nicht, also warum nehmen die denn diesen Barhocker? Weil dir fällt in dieser Szene ja gar nicht auf, oh, das ist aber aufwendig, von einem Barhocker dann diese Puppe zu bewegen. Weil die Puppe hat ja schon den kompletten Film gesessen auf irgendwas. Steinen, Kartons, sonst was. Aber nein, sie denken sich für so eine winzig kleine Szene, nee, jetzt müssen wir den nochmal auf den Barhocker setzen. Einfach damit alle Puppenspielerleute so denken, wie haben sie das denn gemacht? Oder das, was ist...
ich glaube, also, ich habe es damals in der Weihnachtsgeschichte-Folge gar nicht erwähnt. Aber relativ am Anfang in der Montage sieht man Rizzo und Gonzo einmal, wie sie so mit Pinguinen über Eis rutschen.
Ja.
Und dabei drehen die sich so. Super kompliziert. Das ist echt, das ist Puppenspielerei at its finest. So.
Aber ich glaube, manchmal macht der Film das auch nur für die Puppenspielerei.
Ja.
Weißt du, weil
auf jeden
ich
Fall.
Als Normalverbraucher, mir wäre es doch scheißegal, ob der auf einem Bar, genau, ob der auf einer Bar sitzt und
wobei,
oder ob der auf so einem Barhocker sitzt.
Wobei ich glaube, insgesamt, man merkt es vielleicht nicht aktiv, aber die Immersion wird größer.
Ja, das ist es.
Weil
man ist tiefer drin. Ja.
Wenn Kermit an der Bar sitzt, dann muss der natürlich an einem Hocker sitzen. Es wäre einfach komisch, wenn das da ein Sessel wäre, weißt du? Und der soll ja gerade, es ist ja gerade eine Szene, wo
nee,
Miss
aber
Piggy
das ist ja das Beste,
kommt.
Es ist ein komplett leerer Raum. Das war nicht das war am Ende, als er in einem komplett leeren Raum sitzt, sitzt er auf einem Barhocker in einem komplett leeren Raum. Sie hätten also auch genauso gut ihn auf einer Kiste sitzen lassen. Es macht keinen Unterschied. Die haben es nur gemacht, weil sie können.
Ja, aber er sitzt ja auch schon auf einem Barhocker in der Szene, wo er an der Bar sitzt und
da ist es mir halt
deprimiert
nicht
ist.
Ja.
Und da muss er natürlich auf dem Barhocker sitzen.
Ey, klar, das ist in Ordnung. Aber das fand ich ja noch viel verrückter. Ich glaube halt, dass sie manchmal in dem Film das noch nicht mal mehr für die Immersion machen, sondern einfach nur um zu zeigen, wir sind hier High-End-PuppenspielerInnen. Wir sind das.
Ich glaube, man merkt das schon trotzdem. Ich glaube auch, dass es gibt ja zweimal eine Szene. Einmal auch quasi am Ende und während der Jahrmarktszene, wo Gonzo an einem Haufen Ballons hängt und wegfliegt. Ich glaube auch, das ist super aufwendig gewesen.
Ja, weil das ist einfach nicht vor Greenscreen gedreht. Das heißt, irgendein Hiopai hat da diese Ballons durch die Gegend gezogen, im weitesten Sinne. Das waren wahrscheinlich echte Ballons und die hat jemand mit so einem dünnen Drahtseil da durch die Gegend gezogen. Weiß es auch nicht. Ja, aber es hat auf jeden Fall, also das bei so Gedanken habe ich mich erwischt und das hat natürlich auch Spaß gemacht, sich Gedanken darüber zu machen. Weil das ja schon spannend ist, wenn man mal einmal zum Beispiel gesehen hat, wie dieser Typ, ist nämlich meistens ein Typ in diesem Bibo-Kostüm drin ist. Das da natürlich nicht einfach der Kopf oben der Kopf ist, sondern...
Nee, das ist ein Arm.
Genau, das ist ein Arm. Danach, nachdem man das einmal gesehen hat, wie der Typ da drin hockt, dann macht man sich halt so grob Gedanken darüber und dann ist es auf einmal auch super interessant. Weil Bibo hat ja eine Frauensynchronstimme, aber ich...
Zumindest
ich hab, also das Bild, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall
ein Puppenspieler. In der Sesamstraße übrigens auch nicht.
Ah, okay.
In der Sesamstraße wird ja auch von einem Mann gesprochen.
Mhm.
So ein bisschen eine quäkige Stimme, dass es leicht androgyn wirkt, aber...
Mhm.
Ich glaube, Bibo ist, die meisten Muppets sind ja Männer. Ich glaube, deswegen haben die für diese Muppet-Babys auch Skeeter erfunden, damit es noch eine Frauenrolle mehr gibt.
Ah.
Da sind die Muppets leider schlecht drin, das muss man ja sagen. Die Frauenquote bei den Muppets ist nicht gut.
Ja, nicht nur das, die Frauen sind dann immer auch nur Love Interests, ne?
Ja, ich finde, da tust du Miss Piggy unrecht, wie wir ja schon gesagt haben.
Gut, Miss Piggy vielleicht nicht, aber der Rest? Also ich meine, wir hatten jetzt in dem Film zum Beispiel nur Camilla, das Huhn.
Und die Gitarristin. Ist kein Love Interest, die ist einfach vollwertiges Mitglied der Electric Mayhem.
Ja, das stimmt, okay.
Ich vergesse ihren Namen immer, aber ich weiß die ganzen
Bandmitglieder
nicht.
Wie Janis Joplin.
Echt?
Ja.
Ich weiß Ich weiß immer nur Animal und Dr. Goldzahn.
Ja, ich habe mir nur Electric Mayhem aufgeschrieben.
Ich dachte ja auch früher immer, dass Beaker eine Frau ist, aber ist er nicht. Wobei, könnte er auch sein.
Weiß man nicht, also, ne?
Ich bin ziemlich sicher, dass er männlich ist.
Ja, er hat, also im Film hat er gesagt, und mein Assistent Beaker. Ich habe noch eine entscheidende Frage, die
Bitte.
Ich dir hier stellen muss. Und zwar, ich hole ein bisschen aus. Andersrum. Ich frag dich, wo finden wir Kermit als allererstes?
Wie bitte?
Im Sumpf,
ja,
ne?
Und?
So, beschreib mal, wo würdest du das so einordnen? Also, wo liegt der Sumpf? Wahrscheinlich in Amerika.
Es wird gesagt, Louisiana, oder?
Okay, genau. Das ist nämlich so ein typischer Südstaaten-Sumpf, ne?
Ja, ich
so,
glaube.
Genau, was ist das? Ist das Mississippi-Gebiet oder
nee,
sowas?
Louisiana ist ein eigener Staat.
Ja.
Ganz, das ist sogar echt am hier Golf von Mexiko ganz unten.
Ja. Also wahrscheinlich schon Amazonas? Nee, das ist der überhaupt?
Nein.
Hä, wie heißt denn dieses Gewässer da? Ist ja auch egal. Es ist halt so eine Südstaaten-Wasserlandschaft, so ein Sumpf.
Ja, so ein Sumpfgebiet.
So. Und welches Instrument spielt denn der Kermit?
Banjo.
Mhm.
Ist halt ein Hillbilly.
Das war meine Frage. Meine Frage ist, Kermit eigentlich ein Redneck?
Ja, und?
What? Wer hätte das denn gedacht? Der lustige kleine Frosch, der mir immer in der Sesamstraße Sachen beigebracht hat und mir Sachen über Kindness und sonst was erzählt hat. Dafür, er ist einfach gesagt, ein fucking Hillbilly.
Aber die Südstaaten-Leute sind doch auch angeblich für ihre Höflichkeit so bekannt.
Nein, das sind die Nordstaaten.
Nein. Nein.
Natürlich, hier diese ganzen...
Diese ganzen Gentlemen und so und diese Gastfreundlichkeit, das ist doch so ein Südstaaten-Ding. Ja, der Rassismus und so auch, aber...
Nein, dass sie immer zu höflich sind und sich entschuldigen, dafür sind doch alle, die Richtung Kanada gehen, bekannt.
Das sind die Kanadier.
Ja, aber auch alles, aber was da so dran grenzt.
Gastfreundlichkeit und diese Höflichkeit, das sind Thousanders auf jeden Fall.
Okay.
Gar keine Frage.
Ja, gut. Ja, aber ich musste sehr lachen, als ich ihn gesehen habe und dachte, wow, das ist einfach ein
Redneck. Aber der hat doch auch schon immer Banjo gespielt.
Ja, weil Geralt, wie viel kenne ich mich denn mit dem
Muppets aus? Aber du kennst ja wohl It's Not Easy Being Green, oder?
Ich kenne nur die, willst du mir sagen, von Arrested Development, die Nummer mit It's Not Easy Being White, basiert auf einem Muppet-Gag?
Nee, nicht Gag, das war ein Hit, also es war wirklich eine Single mit einem Musikvideo.
Ja, das kenne ich nicht. Den einzigen Muppet-Song, nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Kann ich dir gleich erst sagen, wenn ich einen kleinen Rant rauslasse?
Wenn du willst, also ich wäre durch mit allem, was ich super an dem Film fand, können wir auch jetzt zukommen.
Also, ich möchte...
Ich bin halbwegs schockiert, dass du nicht It's Not Easy Being Green kennst, weil fantastischer Song. It's Not Easy Being White.
Also, ich habe ein paar Kritikpunkte und dann komme ich zu einem größeren, schwerwiegenderen Ausbruch, möchte ich es nennen.
Bitte. Und ich werde mich natürlich schützend vor meine Muppet-Freunde stellen. Aber
ja, das kannst du dann machen.
Tu.
Aber gut. Aber erstmal komme ich zu ernsthaften Kritikpunkten, die ich wirklich nicht so gut finde. Es wird einmal im Film gesagt, jetzt kommt die patriotische Stelle und es ist tatsächlich eine patriotische Stelle. Fand ich jetzt noch nicht so super schlimm, will ich nur vorwarnen. Es ist halt eine amerikanische patriotische Stelle. Es wird zum Beispiel dieser alberne Berg, der gezeigt, wo die da die Gesichter reingehauen haben und dafür ein Native Americans Heiligtum zerstört haben. Aber was ich schwieriger finde, ist der Song von Rolf. So, und das ist auch mein Hauptkritikpunkt und dabei bleibt es auch, aber der ist schwierig. Und der bleibt auch schwierig.
Ja, der ist Kind seiner Zeit, der ist furchtbar auch.
Das also, Rolf hat einen eigenen Song und der heißt Hände weg von den Weibern. Das ist kein Scherz, das ist der Refrain. Und es gibt unter anderem die Zeile, da hofft man schnell, dass noch was Besseres kommt. Und ja, Rolf soll irgendjemand sein, der in der Bar halt so am Klavier klimpert und sich die Sorgen genau anhört von Kermit, der da so verzweifelt an so einem Barhocker sitzt. Und das soll ein aufmunternder, ach komm, ist nicht so schlimm Song sein, aber ist halt einfach ein sexistischer Song.
Definitiv. Also,
das kann man nicht anders sagen. Und er ist leider dann halt auch synchronisiert. Hätte ja sein können, dass genau der vielleicht nicht synchronisiert ist, aber der ist halt synchronisiert. Tja, der ist jetzt drin.
Das ist auch nicht irgendwie das, dass der, dann, dass der Song besonders so ironisch ist, nee, und dann irgendwelche Erwartungen
pervertiert. Nein, ist einfach nur von vorne bis hinten sexistisch.
Genau, und das soll gerade so der Moment sein, wo man denkt, Miss Piggy hat Kermit sitzen lassen, aber sie wurde eigentlich nur entführt. Deswegen ist der Song, was er ist, ein sexistischer Kacksong. Also kann man nicht anders sagen. Das stimmt, der ist nicht cool.
Genau. Und ich habe ja gerade auch schon, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, Frauenrolle, das ist halt ein 70er-Jahre-Film. Also ich finde, der ist in vielen Stellen ganz gut gealtert, weil ein Film, der mit Puppen gespielt ist, der altert auch ganz gut, weil was soll da groß altern, ne? Die sind ja jetzt auch nicht modisch angezogen oder so. Und auch wenn diese Cameos gut drin sind, diese, das ist nicht schlimm.
Dass die Electric Mayhem so eine krasse 70er-Jahre Hippie-Band sind. Und der eine auch.
Das funktioniert aber heute noch.
Und dass sie aber auch über den einen, der Saxophonist ist ja definitiv immer drauf.
Ja, also, und das sagen sie im Prinzip auch.
Das ist mir als Kind nie so richtig aufgefallen, aber jetzt ist eigentlich so richtig glasklar. Okay, der hat immer irgendwas genommen.
Ja, voll. So. Aber also der Film bleibt halt ein 70er-Jahre-Film und ja, und das ist halt doof. Also der geht halt mit Frauen nicht so gut um. Ich sag's, wie es ist.
Ja.
Es gibt nämlich auch nicht nur bei den Muppets nicht so wenig Frauen, es gibt auch überhaupt keine Cameo.
Doch, Carol Kane, aber ja, es zählt.
Ja, genau. Kann. Von Frauen, der in irgendeiner Form gewichtig wäre. Oder ein bisschen mehr Carol Text Kane, als drei. Sie
kommt ja sogar in ihrem Cameo zweimal vor.
Ja, aber das sagt ist dann schon nur auch, so zwei Sätze.
Ja, es ist ein doofer Gag auch irgendwie, dass sie einfach sich so Andy wegen Fame dran schmeißt.
Ja, also wirklich, auch alle tragenderen Cameos werden einfach von Männern gespielt. Alle.
Das ist so.
Das heißt, das ist eine ernsthafte Kritik, die ich dabei an dem Film habe.
Das Traurige ist, das ist bei der Show ja durchaus besser. Da gab es total viele Frauen, die auch coole Sachen gemacht haben.
Ja. Und auch sozusagen Gags, die auf Sexismus zielten. Also, dass die Pointe der Sexismus ist, den gab es auch in der Show. Da gab es doch zum Beispiel dieses eine, da war so eine Ballsituation und da haben so ganz viele Ehepaare getanzt. Und da wurde sich halt darüber lustig gemacht, dass die so dumm sexistisch waren halt. Das, das ist halt nicht so gut.
Dabei haben sie eigentlich diese, mit Miss Piggy, diese fantastische Frauenrolle und kriegen es dann trotzdem im Rest vom Cast und auch im Gastauftrittbereich nicht gut hin, da eine besonders
gute Vorstellung abzulegen. Plus das Lied nochmal oben als Kirsche oben drauf.
Ja, das ist doof, das muss ich zugeben.
Haken wir die jetzt ernsthafte Kritik mal ab und kommen wir zur persönlichen, also Kritik, die ich ganz persönlich nehme. Oh, jetzt
kommt das wieder.
Ah, jetzt bist du erst drauf gekommen,
worauf ich hinaus will. Ja, mach.
Ich hab mich gestern Abend schon aufgeregt. So, da gucken wir einen Film. Der Film geht wie lange?
90 Minuten.
90
bisschen,
Minuten.
Bisschen mehr, glaube ich.
Bisschen mehr als 91 Minuten, glaube ich. So, dann gucken wir einen Film. Hier, Geralt freut sich, sieht alle Puppen wieder, die er so in der Kindheit gern gesehen hat. Wir verbringen Zeit mit denen, alles gut.
Nicht alle, Rizzo fehlt, ja.
Ja. Und ganz am Ende des Films wird ja dieser Muppet-Film angeblich gedreht mit diesen schlechten Kulissen. Und dann gibt es ein Bild, also quasi ein Song vom Cast. Und der Cast ist dann ganz, ganz, ganz groß. Von allen, die jetzt angeblich in diesem einen Film mitgespielt werden. Die werden aber nur so von weit weg gezeigt, weil das dann irgendwie 50, 60 Muppets sind.
Man sieht so nah und dann zoomt die Kamera so raus und dann stehen da wirklich, wie du gesagt hast, locker 50 Muppets.
So, und wer, Geralt, sag mir, wen ich dort entdeckt habe zwischen allen
Muppets. Sag du sonst doch.
Ernie und Bert. Und das ist eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit, dass ich 90 Minuten Film mit Ernie und Bert hätte sehen können, aber nicht gesehen habe. Ernie und Bert, die offensichtlich besten Puppen, die Hansons jemals produziert haben.
Nein.
Das beste Couple.
Also sie sind nicht mal die besten aus der Sesamstraße, hör mir auf.
Oh mein Gott. Und ich sehe diesen Film und denke mir, was? Ernie und Bert hätten die ganze Zeit dabei sein können oder zumindest einen coolen Gastauftritt haben können. Und dann werden die einfach so verbraten für ein Gruppenfoto, wo wahrscheinlich irgendjemand von den Muppet-Studios einfach alle Puppen rausgeholt hat und die an eine Stelle gestellt hat, die noch nicht mal eine Hand im Arsch stecken hatten zu diesem Zeitpunkt. Unverschämtheit. So, und jetzt sage ich dir, was der beste Muppet-Song ist. Es ist natürlich hier der Badeenten-Song von Ernie. Natürlich.
Du, die Wanne ist voll, oder was?
Ja, klar.
Nee, so heißt der gar nicht.
Du nee, weiß ich auch nicht, wie das geht.
Heute nehme ich dein Bad.
Genau.
Nein.
Ja, klar. Und ab diesem Moment weiß ich auch nicht, wie unser Couple-Dasein das überstehen soll, dass du nicht genauso fühlst, was Ernie und Bert angeht.
Du findest ja nicht, findest wirklich Ernie und Bert sind die Besten in der Sesamstraße?
Oh mein Gott.
Besser als Krümelmonster, besser als Grobi.
Wer ist Grobi?
Fühlst du mich vor Scheiße?
Ohne Witz, wer ist denn Grobi? Ich kann mir doch Namen nicht so gut merken.
Jetzt sind wir ganz nah. Der Blaue mit der roten Nase. Super Grobi.
Der ist ganz nett.
Hör mir auf, ja, Grobi ist der süß. Beste.
Der ist süß.
Oscar.
Ah, Graf Zahl ist natürlich cool.
Guck mal.
Ja, aber Ernie und Bert. Ernie und Bert ist wie zu Hause. Ernie und Bert ist so nach Hause kommen. Sich wohlfühlen. Grobi, super lustig. Bester Sketch mit dem Kellner-Ding.
Ein besser Sketch von Grobi ist der Bäckerei-Sketch.
Ist er das nicht? Ach nee, der ist auch super.
Ja, wer den nicht kennt, googelt mal Grobi-Bäckerei.
Das ist mega lustig. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Der ist richtig, der ist wirklich, wirklich lustig.
Und natürlich rein optisch und vom Sex-Appeal immer noch Graf Zahl, mein Liebling-Muppet. Klar.
Vom Sex-Appeal ist natürlich Oscar aus der Tonne.
Nee, auf jeden Fall Graf Zahl.
Ist einfach falsch.
Ja.
So, ab wie vielen Jahren würden wir denn den Muppet-Film empfehlen?
Nachdem wir jetzt über Sex-Appeal gesprochen haben.
Das kann jeder Erwachsene mit sich ausmachen. Für Kinder wird das definitiv keine Rolle spielen.
Ich, glaube, da ist man schon früh dabei. Also Grundschule auf jeden Fall.
Ja. Ich habe jetzt die FSK gar nicht parat, ehrlicherweise.
Ich kann mir den auch schon ab 5 vorstellen.
Ich muss mal gucken, ob der überhaupt... Der ist wahrscheinlich ab 0, ehrlicherweise. Nee, guck mal, der ist sogar ab 6. Aber wenn den jemand jünger sieht, ist das auch nicht dramatisch. Der ist wahrscheinlich ab 6 wegen der paar etwas erwachseneren Anspielungen. Ich glaube aber, da tut man niemandem weh, wenn man den jünger sieht. Ich glaube, alles, was da Anspielungen sind für ein erwachseneres Publikum, das geht einfach über die Köpfe hinweg. Genau wie die ganzen Gaststars. Dann weißt du nicht, wer Mel Brooks ist. Dann ist es einfach nur der verrückte, böse Forscher.
Was ja auch vollkommen okay ist. Also
ich glaube, auch wegen dieser Roadmovie-Sketch-Artigkeit kann man den echt sehr jung gucken.
Ich möchte jetzt auch noch mal kurz nachreichen. Rita Moreno war die Schauspielerin.
Rita Moreno.
Ich kann es leider nicht aussprechen, die wir vorhin gesucht haben, die so ganz fantastisch war in der Muppet Show Serie.
Ja. Fallen dir denn Filme ein, die du da sonst empfehlen würdest?
Ich möchte alles mit Ernie und Bert empfehlen.
Gibt, glaube ich, nicht so viele Filme. Es gibt einen Film, wo die ganzen Leute aus der Sesamstraße alle Bibo suchen. Den versuche ich. Das ist
bestimmt wahrscheinlich gar nicht so gut, ne?
Ich habe den nie gesehen. Ich versuche den seit Jahren auf DVD zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob man den in Deutschland kriegt.
Ah, okay.
Ich glaube, der heißt irgendwie Bibos großes Abenteuer oder so. Aber ich weiß es nicht genau.
Ja.
Der muss auch was sehr Roadmovie-haftiges haben, weil ich glaube, jeder einzelne Sesamstraßencharakter in seinem eigenen Gefährt unterwegs ist. Fast so ein bisschen. Wie heißen
dieser? Okay.
Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ich habe den, wie gesagt, selber auch nie gesehen.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, der ist auch, könnte auch sehr witzig sein. Und sonst gibt es, glaube ich, von der Sesamstraße nur die ganzen Elmo-Filme. Und es tut mir leid, aber Elmo war nach meiner Zeit. Ich kann mit Elmo nichts anfangen. Mag Elmo, der ist ein guter Charakter. Es ist ja einfach, sein Hauptding ist ja einfach, dass er alle Leute sehr lieb hat. Und da ist absolut unhassbar, Elmo.
Ja, klar. Ja.
Also wer Elmo hat.
Das wäre komisch, ja.
Aber Elmo gibt mir auch nichts, weil der einfach.
Aber das ist so wie die Leute, die Ewoks doof finden.
Ja.
Was haben die Leute für ein Problem mit den Ewoks? Ich meine, auch wenn man.
Das Problem ist bei euch nicht bei den Ewoks. Ja, aber
wirklich. Also auch wenn ihr zu ein wart und dann fandet ihr die albern. Aber das sind einfach nette Lebewesen.
Ja, kommt damit klar, dass Star Wars auch Kinderfilme sind.
Ja. Also was ist los?
Der Rest von Star Wars ist so erwachsen, oder was? Nee, aber natürlich, man kann sonst echt auch die Muppet-Filme, glaube ich. Also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, die Weihnachtsgeschichte ist super, der erste von den beiden neuen Filmen ist richtig fantastisch.
Ja, den hätte ich jetzt auch empfohlen, ja.
Der geht auch. Aber wenn es so um Road-Movies geht, da habe ich dann nämlich drüber nachgedacht, weil mir wirklich gefallen hat, dass es so ein Road-Movie ist. Und ob es dann habe ich überlegt, gibt es coole Road-Movies für Kinder?
Ja, klar.
Und da fiel mir auf, ja, aber die hat man gar nicht so auf dem Schirm.
Mir fällt einer ein, aber eher für ältere, Chick.
Den habe ich auch aufgeschrieben.
Ja.
Chick, so wie, klar, weil das ist ganz straight ein Road-Movie, aber du hast gesagt, der ist eher so für Kinder ab 10, vielleicht eher 12 sogar. Ja. Aber was auch ein Road-Movie ist, ist Madagaskar im Prinzip.
Ah. Ja, im weitesten Sinne, ja.
Findet Nemo ist ein Roadmovie.
Ja, findet Nemo auf jeden Fall.
Oben ist ein Roadmovie. Wenn man nämlich so drüber nachdenkt.
Auch, ja.
Und ich glaube, das sind tatsächlich fantastische Roadmovies. Man denkt, weil die nicht mit einem Auto über eine Straße fahren und irgendein bestimmtes Ziel haben. Wobei bei Findet Nemo ja schon. Und bei Oben eigentlich auch. Aber es ist halt nicht mit einem Auto, deswegen denkt man bei diesen Filmen nicht so in den Roadmovie-Kategorien. Aber streng genommen sind das ja welche.
Mhm.
Vielleicht sogar teilweise mit mehr Story. Aber letzten Endes bei Findet Nemo, haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, sind das auch eine Aneinanderreihung an verschiedenen witzigen Situationen, auf die Nemo und Marlin treffen.
Ja, auf einer Reise halt, ne?
Mhm.
Mhm.
Und auch bei Oben. Die lernen ja immer mehr absurde, lustige Charaktere kennen.
Ja. Wobei das so atmosphärisch gar nicht so gut zusammenpasst. Finde ich, also die Filme. Aber ja, wenn man so Roadmovies trotzdem empfiehlt, dann klar.
Und das sind auf jeden Fall Roadmovies, die Kinder geeignet sind. Ich finde, das ist auch ein unterschätztes Genre. Ich habe selber gestern erst wieder gemerkt, wie sehr ich Roadmovies mag. Das sind selten die allerbesten Filme der Welt, Aber das sind eigentlich...
Gute Plätscherfilme, ne?
Genau, das sind so schöne Filme, wenn man sowieso einen stressigen Tag hatte. Mir ist ich ja super fand, ist hier 25 km/h mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel.
Genau.
Der ist jetzt ein okayer Film, aber der macht Spaß. Der macht gute Laune auch vor allem.
Ja, und genau, ist ein guter Sonntagsfilm auch.
Wenn ihr den Muppet-Movie jetzt gerne selber gucken möchtet, dann gibt es den wie fast alle Muppet-Filme bei Disney Plus im Abo. Aber es gibt den auch auf anderen Plattformen zu leihen für die üblichen 3-4 Euro, was immer so dieser Standardpreis der Plattform ist. Oder die DVD gibt's gebraucht für einen Fünfer. Neu kosten die auch nicht viel mehr. Super empfehlenswert, sich da welche zuzulegen. Wie gesagt, der und der Weihnachtsfilm und der erste Muppets, der Film, der erste von den neueren, sind so die empfehlenswerteren für mich. Ich mag auch noch Muppets erobern Manhattan, habe ich ja eben gesagt. Aber eigentlich sind die meisten sehr sehenswert.
Ich unterbreche dich jetzt einmal ganz kurz, weil mir noch ein Roadmovie eingefallen ist, den man auch gut mit Kindern gucken kann, vielleicht ein bisschen älter. Und das ist Hello Miss Sunshine.
Du meinst Little Miss Sunshine?
Little Miss Sunshine, genau.
Du hast recht, ja.
Ja, auch ein sehr guter Roadmovie, der auch Spaß macht und total wholesome ist. Gerade für Mädchen vielleicht ein sehr wichtiger Film ist.
Stimmt.
Ja, vielleicht machen wir den auch nochmal irgendwann.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja.
Hat man gar nicht so als Kinderfilm auf dem Schirm.
Doch, aber das funktioniert mit Jugend.
Doch, auf jeden Fall, ja, du hast recht. Genau. Aber
so ab.
Würde man jetzt vielleicht nicht denken, aber...
Ich glaube, ich habe das mal mit Siebtklässlern geguckt, die fanden, das hat schon sehr gut funktioniert. Ja. So, wie alt sind die da? 13?
Ja.
Und ich glaube, das klappt auch schon vorher.
Genau. Und ansonsten bleibt uns dann nur noch, euch einen schönen Abend oder Tag zu wünschen. Ich werde der Kerstin auch irgendwann noch mehr Muppet-Filme aufdrücken.
Und uns allen damit auch.
Den anderen drücke ich dir nicht auf. Alle anderen freuen sich, Kerstin. Du bist hier. Du bist die komische.
Mhm.
Wolltest du noch auf irgendwas hinaus? Ich wollte jetzt eigentlich schon
nicht verabschieden. Ich wollte schon
Ihr könnt fragen, uns auf unsere einjährige Jubiläumsfreude freuen. Wir haben nichts super Besonderes vorbereitet.
Nee.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.